Herzlich willkommen zur neuen Folge des Tour de Kang Podcast. Ich habe heute einen krassen Special Guest, kleiner Fanboy-Moment für mich, David, den ich seit längerem schon bei Insta folge. Herzlich willkommen. Und ich würde sagen, stell dich
Ja,
gerne
vielen Dank.
einfach selber mal vor. Ich glaube, du kannst das am besten. Und ich freue mich wirklich riesig, dass du heute da bist.
Ja, ich freue mich auch. Ich bin David. Ich habe im September 23 bin ich zu meiner Weltreise aufgebrochen und die Idee ist quasi, kein Flugzeug zu benutzen. Und ich bin mit 50 Euro gestartet und probiere mich irgendwie durchzuboxen. Ich bin jetzt im Ende letzten Jahres bin ich über den Atlantik gesegelt. Also ich habe quasi auf einem Boot angeheuert, auf einem kleinen privaten Boot. Bin jetzt die letzten Monate viel durch Lateinamerika getrampt und im Mai geht es über den Pazifik. Also auch wieder segeln. Da
Ja.
freue ich mich schon drauf.
Ja, mega. Also mir ist damals bei Insta ist mir das Video reingespult. Ich weiß nicht genau, wie viel, da hast du noch nicht so viele Follower. Jetzt bist du mittlerweile, glaube ich, bei 33.000. Und dann eben habe ich gesehen, wie du da standest. Und ich glaube, da ging es so ein bisschen um Angst, hast du gesprochen, dass du Angst vor der Reise hast. Hol uns gerne nochmal ab. So, was war die Idee? So der Teaser war, mit 50 Euro geht's los. Und ja. Hau mal raus, was da so die Idee war, was dich getrieben hat, die Reise zu starten.
Also, ich habe natürlich, einige von euch werden es kennen, das Buch von Christopher Schacht mit 50 Euro um die Welt. Ich habe das gelesen und das hat mich halt voll inspiriert. Und dann, ehrlich gesagt, war der Grund, warum ich das auch gemacht habe, recht einfach und unromantisch. Ich hatte keine Ahnung, was ich mit meinem Leben machen soll. Ich wusste nicht, was ich studieren soll. Und die Reise, die er gemacht hat, klang ziemlich cool, ziemlich abenteuerlich.
Okay.
Und ich habe dann immer auf Instagram irgendwie geguckt, und ja, der auch Videos so, weil ich wollte viel mehr Details irgendwie noch haben, weil das Buch fand ich schon klasse. Aber der ist damals, glaube ich, ohne Handy komplett gereist. Und dann
Krass.
dachte ich mir, wäre doch cool, das gleiche zu machen und das halt nochmal aufzunehmen. Und ich habe halt vorher nie irgendwie Instagram oder so gemacht. Habe dann halt, das erste Video war, da hatten mich meine Freunde in Frankreich an der Tankstelle rausgelassen, weil ich habe nicht von Deutschland gestartet, sondern von Frankreich. Weil ich nochmal mit meinen Freunden einen letzten Surftrip gemacht habe. Wir sind da zur deutschen Meisterschaft nach Frankreich, weil die wird halt in Frankreich gemacht, weil in Deutschland wirklich keine Wellen. Und wir haben da so ein bisschen aus Spaß mitgemacht. Da kann einfach jeder Deutsche mitmachen. Und haben natürlich, also so, bin in der ersten Runde natürlich rausgeflogen gegen die ganzen Pros. Aber hat richtig Bock gemacht. Und dann sind die halt nach Hause und haben mich an der Tankstelle rausgelassen zum Trampen. Und da habe ich mir eingekackt, du. Weil irgendwie,
Crazy.
ich hatte halt nicht so eine richtig konkrete Angst vor einer bestimmten Sache, sondern einfach vor dem Unbekannten. Ich hasse jeden Tag und auch vor dem Alleinsein tatsächlich, weil ich jeden Tag einfach immer von meinen Freunden umringt war und immer quasi eine Routine hatte. Und dann hat sich das auf einmal alles geändert und alles war unbekannt und ich wusste nicht, was jetzt passiert. Und das hat mir richtig, richtig Angst gemacht tatsächlich.
Ja, glaube ich dir. Also finde ich auch komplett krass. Also heißt, du hast quasi die Schule fertig gemacht und warst dann so davor, Studium anzufangen oder zu arbeiten und wusstest da nicht genau, was los ist und hast gedacht, scheiß drauf, ich baller einfach los und schau, was passiert.
Ja, also ich hatte die Schule tatsächlich schon, also 2019 habe ich Abi gemacht
Ja.
und bin dann 2020 nach Kolumbien los. Wollte quasi auch eine Reise machen, jetzt nicht in dem Stil, wie ich es jetzt mache, sondern einfach quasi ganz normal Hostel-Backpacken. Aber ich kam genau im März 2020 kam ich da an und dann war Corona und dann habe ich halt irgendwie die ersten 9 Monate von Corona an so einem Strand hier, auch ich bin gerade in Santa Marta wieder, hier in
Geil.
der Nähe habe ich den Lockdown dann verbracht, bin zurück, habe ein bisschen gearbeitet, war wieder irgendwie ein Jahr reisen und habe dann noch mal 1,5 Jahre im Wellenberg in Berlin als Surflehrer gearbeitet. Das hat richtig Bock gemacht und dann habe ich die Entscheidung getroffen.
Ja, mega geil. Ja, ich bin auch so einer, der zieht sich auch bei YouTube viele verschiedene Sachen rein und ich träume eigentlich dann genau von solchen Sachen. Aber das dann wirklich durchzuziehen und dann einfach, also hast du wirklich 50 Euro am Anfang und bist dann einfach damit los oder wie sah das finanziell da am Anfang aus?
Genau so, also ich hatte wirklich so Dinge, so 50-Euro-Schein und habe dann auch die ersten, also in den ersten Monat bin ich dann einfach runter nach Gibraltar getrampt, weil von dort aus wollten wir halt, oder wollte ich ein Boot hitchhiken über den Atlantik. Und habe dann auch immer nur irgendwie Instant-Nudeln und so gegessen, so ein Scheiß. Und so, irgendwie so ein Paket von so 10 Croissants für 1 Euro. Man muss dazu sagen, ich habe das mit den 50 Euro jetzt nicht komplett durchgezogen geschafft, zum Beispiel in Martinique. Wurde ich krank, musste ins Krankenhaus und so. Und dann, als ich nach einer Woche rauskam, haben meine Eltern mir auch Geld geschickt, dass ich erstmal jetzt nicht draußen schlafe. Ich habe immer gedumpsterdived, also containert. Und die wollten, dass ich mich dann erstmal erhole. Also so, ich habe es nicht komplett geschafft durchzuziehen. Aber so, das ist die Idee.
Ja, aber trotzdem, also so die Eier zu haben, da mit 50 Euro einfach loszuziehen, ist natürlich sehr krass. Und dann heißt natürlich auch kein Zug fahren, kein Bus fahren. Heißt, bist du wirklich dann den größten Teil eigentlich getrampt immer.
Genau, also ich habe ja auch unterwegs gearbeitet und so und habe jetzt auch ab und zu mal einen Bus genommen, aber eigentlich immer, also den allergrößten Teil auf jeden Fall getrampt. In Venezuela gab es halt eine Strecke, die schon, also Venezuela ist ja generell so ein bisschen gefährlicher,
Ja.
und dann gab es so eine Strecke, wo die ganzen Goldminen sind und da hat wirklich jeder gesagt, dass lebensmüde ist, da durchzutrampen. Haben wir da auch einen Bus genommen?
Ich glaube so der so die Durchschnittsgesellschaft, die Menschen aus der Durchschnittsgesellschaft hier denken, glaubt, dass da eh schon das, was du machst, eh schon lebensmüde ist, aber dann braucht man es vielleicht auch in Venezuela da auch nicht übertreiben, und kann sich, glaube ich, mal getrost einen Bus gönnen.
Genau, also ab und zu wurde schon mal ein Bus genommen. Aber was ich auch oft mache, ist zum Beispiel beim Trampen, wenn man jetzt in eine große Stadt reintrampt, dann du kannst ja in der Stadt drin nicht trampen, sondern da nehme ich dann immer so einen kleinen Bus, irgendwie der so 50 Cent kostet, aus der Stadt raus. Das mache ich immer, weil sonst wird man nicht glücklich.
Dass du dann quasi einen besseren Spot hast, um dann irgendwie
Genau.
Richtung Autobahn zu kommen.
Genau,
Okay.
genau.
Du bist halt so Tramp-Profi auf jeden Fall. Was sind so deine Tipps vielleicht an Leute, die da noch nicht so im Thema drin sind? Wie klappt es am besten? Wie ist auch so vielleicht der Vergleich auch so zu Europa, zu Südamerika? Also da, ich war auch so ein paar Mal in Osteuropa trampen, das ging eigentlich immer relativ gut, aber gerade hier auch so in Deutschland und so, finde ich sehr schwierig. Vielleicht kannst du da auch mal eine Einschätzung geben zu.
Ich bin gar nicht so ein guter Tramper im Vergleich zu den anderen Hitchhikern, die ich so kennengelernt habe. So mein Homie Dan, er tanzt immer, er lächelt, er grüßt die Leute. Und ich stehe wirklich einfach irgendwie so an der Straße und ich habe auch keinen Bock, dann irgendwie stundenlang zu lächeln. Sondern ich stehe dann genauso da und wenn jemand Bock hat anzuhalten, hält er an. Wenn nicht, dann nicht.
Also würdest du schon sagen, es gibt gute Tramper, oder bessere Tramper und
Auf
schlechte?
jeden Fall.
Ja?
Auf jeden Fall. Wir haben ja auch immer so Hitchhike Wettrennen gemacht
Ich hab's
und
gesehen, es war geil.
das hat echt Bock gemacht tatsächlich. Nee, zum Beispiel, also lächeln, die Leute angucken, grüßen, auch was gut hilft, ist so, wenn man an einer Tankstelle ist, die Leute ansprechen, aber auch da, ich bin wirklich gar nicht so gut darin, so, ich habe auch keinen Bock, die Leute anzusprechen. Ich warte einfach, wenn dann irgendjemand kommt, dafür habe ich halt viel Geduld, das ist so meine Stärke.
Hast du ja auch viel Zeit auf jeden Fall. Das ist ja auch ein Vorteil, wenn man so lange Zeit
Genau.
reisen ist. Dann ist auch nicht schlimm, wenn man mal einen Tag später dann erst irgendwie ankommt irgendwo, oder?
Genau. Was halt wichtig ist, die Autos müssen einen guten Ort zum Anhalten haben. Die müssen langsam an dir vorbeifahren. Das ist immer gut, so Landstraßen sind besser als so Autobahnauffahrten. Und sich jetzt nicht komplett schwarz anziehen. Am besten auch also gegen Sonne muss man schon immer einen Hut. Aber am besten ist, wenn die Leute so viel von wie möglich von dir sehen. Ich hatte immer das Gefühl, also wenn es länger gedauert hat, haben wir öfter mal, wir hatten immer unsere Musikinstrumente dabei, ein bisschen Musik gemacht, dann sehen die Leute, man ist jetzt kein, normalerweise will dich niemand mit einer Gitarre überfallen. Sondern dann sind es halt irgendwelche Hippies und wenn du darauf keinen Bock hast, dann nimmst du dich mit, aber du fühlst dich nicht in Gefahr. Und hier
Warte, jetzt bist du kurz weg.
hörst du mich doch?
Ja, jetzt bist du wieder da.
Okay. Und hier in Südamerika vertrauen die Leute nicht, weil es halt viel Kriminalität gibt. Im Vergleich zwischen Europa und Südamerika würde ich sagen, dass im Vergleich zwischen Europa und Südamerika es ist sehr länderspezifisch. Also in Spanien war es auch sehr schwer, in Frankreich nicht so schwer, viel mehr, also durch mehr Länder bin ich ja in Europa gar nicht gekommen. In Südamerika war es in Venezuela sehr einfach. In Brasilien war es das schwerste Land, was ich je irgendwie gesehen habe. Also wir haben immer 8 oder 10 Stunden oder mehr gewartet. Einmal haben wir 36 Stunden
Krass.
gewartet, weil wir halt, wir haben 2 Nächte am gleichen Ort geschlafen, weil wir nicht mitgenommen wurden. 38, das war auf jeden Fall viel zu viel. Und das beste Land in Südamerika war auf jeden Fall Ecuador. Also in Ecuador habe ich nie mehr als 10 Minuten gewartet.
Krass.
Und ja, da war ich auch mit einer Freundin unterwegs. Das hat natürlich auch geholfen. Aber auch alleine in Ecuador nicht sehr gut. Und auf den Kanarischen Inseln ist es sehr einfach. Generell auf so kleinen Inseln in der Karibik auch immer sehr einfach gewesen.
Ja, mega. Gibt es auch so brenzlige Situationen? Also viele waren ja immer so, das kann gefährlich sein. Oder gerade so die älteren Leute, so auch hier in Deutschland, wenn ich jetzt so auch Kern als meiner Mutter und meinem Opa erzählt habe, ey, ich tramp da durch Armenien jetzt oder so, dann pass auf und da passiert was. So, wie schätzt du das ein?
Ich schätze die Gefahr gar nicht so hoch ein. Also ich generell bin ich immer bei sowas ein bisschen optimistischer und vielleicht nicht immer realistisch, aber da würde ich tatsächlich sagen, dass Leute, die einen entführen wollen oder ausrauben, die sind selten irgendwie mit dem Auto unterwegs und gucken, ob sie einen Hitchhiker irgendwie finden, sondern meistens nehmen Leute mit, die halt Bock haben, mit irgendwie fremde Leute kennenzulernen und irgendwie Reisende kennenzulernen, mit denen zu reden.
Ja.
Deswegen ist das eigentlich meistens immer eine sehr angenehme Atmosphäre im Auto. Natürlich rede ich aus der Perspektive eines weißen Mannes. Ist nochmal was anderes als Frau alleine zu hitchhiken und auf jeden Fall auch in Südamerika als Frau alleine zu hitchhiken. Habe ich halt nicht die Erfahrung, darüber kann ich nicht reden.
Ja, klar.
Und man muss auch ganz klar sagen, dass die Hautfarbe auch sehr hilft. Leider, also das ist leider. Zum Beispiel hier in Lateinamerika gibt es sehr viele Venezolaner, die geflüchtet sind und die haben in allen umliegenden Ländern ein ganz, ganz, ganz schlechtes Image. Also es gibt sehr viele Fremdenfeindlichkeit gegenüber den Venezolanern und sehr viele Vorurteile. Und deswegen nimmt die eigentlich niemand mit. Und deswegen probieren die es gar nicht erst, sondern laufen. Die laufen einfach die gleiche Strecke, die ich dann hitchhike.
Das ist
Und
krass.
es ist generell. Es ist einfach einfacher, mit einer hellen Hautfarbe zu entscheiden, als mit einer dunklen ist, ist halt. Also da gibt es bestimmte Privilegien, die man schon anerkennen muss.
Ja, krass. Ja, das ist natürlich immer interessant. Das ist echt heftig und sehr traurig, dass das natürlich so ist. Und ja. Wie hast du es so mit dem Übernachten gemacht? Also, da kannst du ja natürlich, wenn du 50 Euro hast, auch kein Hotel gönnen oder was weiß ich, oder im Backpacker-Hostel
Nee, nicht.
gehen. Ich habe es natürlich so in den Reels ein bisschen verfolgt, dass du die Hängematte dabei hattest. Zelt glaube ich gar
Yes.
nicht, oder? Hattest du ein Zelt dabei?
Doch, ich habe beides dabei, weil man kann ja nicht immer. Es gibt ja nicht überall Bäume.
Ja.
Ich schlafe aber wirklich nicht gut im Zelt. Weil der Untergrund so hart ist und ich schlafe immer auf der Seite.
Ja.
Und ich probiere immer, immer, immer in der Hängematte zu schlafen. Und in der Hängematte schlafe ich auch sehr gut. Ich habe auch mein Moskitonetz und quasi so ein Tarp auf dem Dach. Und schlafe da wirklich mittlerweile fast so gut wie in einem Bett. Und ich probiere halt immer nicht in einer großen Stadt abends anzukommen, immer vor Dunkelheit noch irgendwie einen guten Ort zu finden. Da baue ich dann, also ich verstecke mich meistens einfach in irgendeinem Wald, den ich auf Google Maps vorher irgendwie geguckt habe. Und dann vor einem Stadteingang. Da ist, glaube ich, auch, wenn man sich so ein bisschen versteckt, die Gefahr, ausgeraubt zu werden, weniger groß, aber ich habe halt immer Angst vor so Schlangen. Ich habe so Angst, dass irgendwie ich eines Nachts aufstehe, irgendwie pinkeln gehe und mich so eine Schlange beißt. Da hätte ich ja gar keine Lust drauf. Aber bisher
fühle
funktioniert
ich, habe
das.
auch komplett Schiss vor so Schlangen, vor allem gerade in Südamerika, da ist das halt auch nochmal vielleicht ein anderes Level als hier in Europa, ne?
Absolut, absolut. Ansonsten Weiß ich nicht. So, wenn mich jemand halt ausraubt, dann würde ich ihm halt meine Sachen geben. Und dann wäre das halt so.
Wurdest du mal ausgeraubt?
Also ich wurde nicht bedroht und ausgeraubt, aber zum Beispiel mir wurde meine Gitarre wurde mir unter der Hängematte weggeklaut, so
Krass.
als ich geschlafen habe. Ja, das war echt
Aufgewacht
scheiße.
und Gitarre weg, oder was?
Aber normalerweise stelle ich halt auch mein Zelt auf und packe da meine Sachen rein, aber in der Nacht war ich halt zu faul. Und dann war es halt einfach, das zu klauen. Er hätte auch meinen Rucksack und so klauen können,
Ja.
aber hat nur meine Gitarre geklaut.
Krass.
Hat aber auch mein Häkelzeug drin. Ich häkle immer viel und
Bist im
war dann auch
Häkel-Game
weg.
drin. Das ist jetzt auch so bei Insta und so.
Deswegen.
Irgendwie alle fangen an zu häkeln. Bist du
Ja,
auch.
Mann.
Ja,
Bin
ist
ich
geil.
richtig auf diesen Zug aufgesprungen.
Ist das geil oder was? Würdest du mir das auch mal empfehlen?
Ja,
Ja?
also tatsächlich, ich habe es immer so ein bisschen belächelt, aber ich verbringe halt viel Zeit alleine und viel Zeit wartend irgendwie auf ein Auto oder auch im Auto oder was auch immer.
Ja.
Und das ist so ein guter Zeittöter. Also ich bin immer halt immer beschäftigt, so, du häkelst da was vor dich hin und dann nimmt irgendeine Familie dich auf. Und dann hast du auch irgendwie so eine Tasche, die du denen schenken kannst, und die freuen sich immer,
Geil.
als wäre es was voll Tolles. Im Endeffekt,
Da kann man doch
ich bin
was.
recht neu in dem Game und meine Sachen sind jetzt nicht so krass, aber selbstgemachte Sachen freuen die sich halt immer.
Ja, sei, vor allem, wenn du ja auch so viel geschenkt bekommst, quasi, ist natürlich auch nice, was so selbstgemachtes
Genau.
zurückzugeben. Also,
Genau so ist es.
ich kenne das auch ein bisschen, dass man eben dann auch, wenn man trampt, wird man dann auch irgendwie öfters eingeladen, kann bei Leuten übernachten und irgendwie hat man aber selber natürlich nichts dabei, weil man halt am Reisen ist. Da hast ja nicht viele Sachen dabei oder Geschenke. Da ist das natürlich was sehr Geiles.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Okay, ja, check ich mal ab. Vielleicht so Richtung Winter wieder in Deutschland. Dann gehe ich mal rein.
Ja,
Dann
Mann.
eh so ein bisschen die Handyzeit ein bisschen runterschrauben.
Genau, packst du einfach so ein Hörbuch drauf. Walter Mörs, bester Autor. Und dann wird gehäkelt.
Stark. Ja, nicht schlecht. Ja, okay, und dann bist du runter Richtung Gibraltar. Und dann ging es rüber über den Atlantik. Das stelle ich mir auf jeden Fall auch sehr wild vor. Und da bist du dann auch getrampt, also hast du ein Boot getrampt. Wie macht man sowas?
Also, ich kam in Gibraltar an und ich hatte halt das Buch gelesen und er hat halt irgendwie einfach die Captains angequatscht. Also, man kann auch viel über so Facebook und so irgendwelche Gruppen das machen,
Ja.
aber da verlangen die Leute oft Geld, also das ist eher so ein bisschen in Richtung chartermäßig. Man kann auch das da finden, aber mein Ziel war quasi nur mein eigenes Essen zu bezahlen, weil ich, ja, wie gesagt, weil ich ja kaum Geld hatte und es ist auch fair, dass die Captains oft mehr Geld dazu verlangen, irgendwie Ankergebühren oder was auch immer. Aber so hatte ich halt nicht und musste ich halt wohl Geduld haben, jemanden zu finden, der das auch zu den Konditionen macht. Und ich kam da an und da gab es halt das Hitchhiker-Camp, was da, ich bin ja nicht der Erste, der das macht. Es gibt jedes Jahr in der Saison gibt es halt Leute, die das tun
Ja.
und die campen dann genau neben der Marina da in Gibraltar. Und ich hatte davon so gehört und habe das dann auch gefunden. Aber das waren eine komplette Müllhalde. Da hat sich dann Obdachlose eingerichtet und es war sehr, sehr, sehr vermüllt. Aber dann habe ich andere Hitchhiker kennengelernt. Wir sind haben das so ein bisschen aufgeräumt und sind da eingezogen und haben uns da echt das gemütlich gemacht. Und dann sind wir halt jeden Tag einfach in die Marina gegangen, haben die Leute angequatscht. Jeder, der aussah wie ein Captain irgendwie, ob er Crew braucht. Und das Problem war, niemand von uns war je auf einem Segelboot gewesen. Und
Geil.
deswegen war das am Anfang natürlich irgendwie ein bisschen verlorene Sache. Aber irgendwie, irgendwann hat dann jeder von uns jemanden gefunden, einen Captain, der uns mitnimmt. Erstmal auf die Kanaren.
Ja.
Und da haben wir uns dann alle wieder getroffen. Das war echt cool.
Krass.
Genau.
Es wurde so eine
Und dann auf
richtige
den Kanaren. Ja.
Gang irgendwie, ne? Also man hat ja bestimmte
Ja, Mann.
Leute immer wieder gesehen und dann ganz anderen Orten sich wieder connected. Also das war ja auch sehr schön zu sehen, auch mit dem Camp, dass da, ja, es war ja so eine Art kleines Hippie-Camp, sage ich mal, ne? Oder Hitchhiker-Camp, wie auch
Ja,
immer.
schon.
Also
Ja.
richtig schön. Und die hast du, glaube ich, auch relativ früh kennengelernt, ne? Dan und
Also
Juliette.
direkt nach 3, 4 Wochen bin ich halt in Gibraltar angekommen und da habe ich die kennengelernt. Dan, Juliette, Chloe und den anderen Dan. Also den anderen Dan kannte ich schon aus Berlin.
Okay.
Und dann haben wir halt irgendwie 2 Wochen zusammen gelebt und wurden da richtig, richtig enge Freunde. Und dann so Abschiede, wenn man mit dem Boot über den Ozean segelt, das ist irgendwie so viel zu dramatisch, so völlig über. So, dann siehst du einfach dein Homie da so wegsegeln und
Tja.
der segelt so ins Blaue. Und dann haben wir uns aber geschafft, auf den Kanaren wiederzusehen. Und sind da, haben da ehrlich gesagt nicht mehr nach Booten gesucht. Wir haben da eher unseren Spaß gehabt, viel Hitchhiking Race gemacht, viel rumgecampt. Und haben dann alle irgendwie trotzdem ein Boot gefunden, alle außer Dan. Und das Ziel war halt, dass wir uns safe dann in Kolumbien wieder treffen. Genau in Santa Marta, wo ich jetzt gerade wieder bin,
Ja.
wo ich auch die Quarantäne verbracht habe. Und es war so, ja, wir machen das, aber also niemand wusste, ob es wirklich passiert. Und dann habe ich zuerst Juliette wieder getroffen hier in Kolumbien. Und dann Dan, also der Schweizer Dan, hat mehrmals versucht, den Atlantik zu überqueren und jedes Mal ist das Boot aus irgendeinem Grund kaputt gegangen.
Ach du
Und
Scheiße.
irgendwann hat er die Zeichen, ja, also
Was heißt kaputt gegangen? Also
niemals.
wenn das Boot auf dem Atlantik kaputt geht, das hört
Es
sich ja
ist
nicht
immer
gut
sehr
an.
früh am Anfang passiert. Es ist immer sehr so nach so 12 Stunden oder so passiert. Und deswegen konnten die dann einfach von der Küstenwache gerettet werden.
Ach du
Oder
Scheiße.
nee, beim letzten Versuch war es dann so, dass, dass quasi die komplette Elektrizität ausgefallen. Und dann mussten die halt mit Google Maps und so navigieren und es war immer dunkel und es war Sturm. Und die waren aber schon zu weit draußen und dann haben die wollten direkt über den Atlantik rüber segeln, aber haben dann einen Notstopp auf den Kapverden gemacht und da ist er dann ausgestiegen.
Ach
Ist
du
dann irgendwie
Scheiße. Digga, also mit Google Maps über den Atlantik, das ist ja wirklich das Allerletzte, was man haben will. Das ist das Absurdeste, was ich je gehört habe.
Ja, deswegen hat er dann auch aufgehört und das dann nach dem Sommer in Deutschland, in Europa ist er dann rübergeflogen und dann haben wir uns in Kolumbien wieder getroffen, sind zusammen nach Venezuela und Brasilien gereist und jetzt ist er, glaube ich, gerade irgendwo in Peru. Genau. Und jetzt sind aber alle, also die Gruppe hat sich jetzt schon in alle Himmelsrichtungen wieder verstreut. Juliette ist wieder zu Hause in Frankreich, baut
Okay.
eine ökologische Farm auf.
Wow,
Dan ist
cool.
noch in Peru.
Ja.
Und mit meinem Berliner Homie Dan treffe ich mich dann in Panama und wir segeln zusammen über den Pazifik.
Krass. Und dann über den Pazifik geht's wohin?
Also wir sind dann noch im Gespräch mit den Captains, mit denen wir das machen. Ob wir vielleicht einen Stopp in Galapagos zuerst machen, das
Na,
hoffe ich
krass.
natürlich.
Ja.
Also weil mit einem Segelboot in Galapagos, das muss ja der Traum sein, weil immer von Insel zu kommen, ist da so ein bisschen kompliziert und teuer. Und wenn du dein eigenes Boot hast, dann kannst du ja machen, was du willst. Und das ist so ein bisschen ein Traum von mir. Und dann geht's erstmal auf die polynesischen Inseln. Die
Okay.
gehören noch zu Frankreich, deswegen hoffe ich, dass ich da irgendwie arbeiten kann. Weil langsam wird's wieder knapp mit dem Geld. Und um dann weiterzukommen. Ich glaube, ich werde erstmal eine Saison irgendwie, eine Segelsaison probieren zu arbeiten auf
Okay.
den polynesischen Inseln und dann weiter nach Australien oder Asien, je nachdem, wohin ich dann Boot finde.
Ja, das würde mich eh noch mal so interessieren mit dem Geld. Eben, du bist ja mit 50 Euro gestartet und dann hast du eigentlich quasi immer wieder unterschiedliche kleine Jobs gemacht. Also hast jetzt ein bisschen erzählt, mit dem Hostel hast du
Genau.
gearbeitet in der Quarantänezeit. Da hast du ja wahrscheinlich ein bisschen was
Ah,
bekommen.
das war vor 4 Jahren. Also
Ach so. Ach,
das war jetzt nicht auf der Reise.
ja, okay. Nee, ja, stimmt. Das ist ja länger her.
Nee, ich habe das erste Mal auf den Kanaren gearbeitet und so verschiedene kleine Sachen. Wir haben so eine Mauer saniert irgendwie. Wir haben in so einer Sprachschule Vorträge gehalten und die Oma von einem Bekannten so ein bisschen auf die aufgepasst und Zeit verbracht.
Schön.
Und dann das nächste Mal auf Martinique. Da habe ich ganz gut verdient tatsächlich, weil das ja französisches Staatsgebiet ist. Und es hat auch richtig Bock gemacht. Und da habe ich Martinique, da zu leben, ist sehr teuer. Aber wir haben halt auf einem, also erst haben wir in einem Camp gelebt und haben also keine Miete gezahlt. Und dann auf dem Boot von einem Kumpel.
Ja.
Und haben halt da unser Geld verdient. Und von dem Geld fähre ich auch immer noch. Aber ja, so lange reicht es nicht mehr.
Ja, stark.
Und dann habe ich nochmal in dem Hostel gearbeitet, wo ich die Quarantäne verbracht habe.
Okay, jetzt dann, ja, in Santa Marta dann wieder, meinst du, ne?
Also genau, so in der Nähe hier, das
Ja,
heißt Castaño Beach. So 15 Minuten vom Tayrona Park entfernt, sollte es irgendwie noch was sagen.
gibt bestimmt ein paar Zuhörer, die es jetzt kennen, ja. Wie ist
Also ist
der?
tatsächlich sehr bekannt.
Ja. Okay. Wie ist denn mit Instagram? So, du hast jetzt so 33.000 Follower. Ich so, ich kenne mich da auch null aus. Gibt es da auch so Möglichkeiten, Kooperationen oder so? Hast du, glaube ich, gar nicht gehabt jetzt auf der Reise, oder? Oder
Nee.
kann man mit Social Media Geld verdienen, so für dich jetzt als Reisender?
Könnte man bestimmt, könnte man bestimmt. Ich ehrlich gesagt, also die ganz ehrliche Antwort ist, ich bin zu faul, mich darum zu kümmern. Und irgendwie, ich würde lieber so analog Geld verdienen. Irgendwie,
Ja.
das war eher so die Idee von der Reise. Ich habe jetzt auch, als ich die Reise angefangen habe, gar nicht damit gerechnet, dass die Möglichkeit über Instagram Geld zu verdienen entsteht. Weil ich ja, wie gesagt, vorher nie was hochgeladen habe oder so. Und deswegen war das so ein bisschen die Idee, einfach überall hinzugehen, zu arbeiten, so wie das Christopher Schacht, also der mich inspiriert hat, auch gemacht hat.
Ja.
Aber ich würde es jetzt auch nicht ausschließen. Ich habe halt auch kein Management und so. Ich habe ein paar Kumpels, die damit ihren Unterhalt verdienen und die verdienen auch gut. Die haben natürlich auch mehr Follower als ich. Aber also ich könnte bestimmt irgendwas machen. Ich habe mich jetzt nie darum gekümmert. Wenn ich jetzt ein Management hätte und die irgendwie mir dann was Cooles vorschlagen, was ich auch irgendwie unterstützen kann, dann würde ich das jetzt nicht ausschließen, aber irgendwie finde ich es ehrlicher, das analog zu verdienen.
Ja, ist natürlich auch noch so, noch mehr Abenteuer oder halt so dieses richtige Reisen und nicht so.
Genau.
Aber klar, wenn sich da irgendwie eine Möglichkeit, vielleicht hört ja jemand zu, der sich jetzt bei dir melden kann.
Ich hab einmal Crocs angeschrieben, dass die mich sponsern sollen, weil Dan ist in Venezuela auf so einem 4500 Meter hohen Berg in Crocs hochgelaufen. Und das war wirklich irgendwie, hat Sinn gemacht. Also, weil wir hatten halt immer nasse Füße und er nicht. Und dann, ja.
Ja, stimmt. Ich habe das Reel gesehen, wie er da steht. Ja, das ist Wahnsinn. Seid ihr da komplett alleine hoch oder hattet ihr da irgendwie Guide oder irgendwas?
Wir sind da alleine hoch, weil der Schweizer Dan ist ja auch Kartograf von Beruf und der hat dann immer alle seine Karten und so, Jungs, noch 400 Höhenmeter und dann und auch den Huayhua-Strecke in Peru haben wir alleine gemacht mit Dan.
Okay.
Und oft, also wenn es jetzt nicht um Gletscher geht, dann kann man vieles auch alleine machen, wenn man das richtige Kartenequipment und natürlich, wir haben halt das richtige Wanderequipment, Crocs.
Damit geht
Und
alles.
dann,
Wäre schon mal gute Werbung
genau,
auf jeden Fall,
definitiv.
so mit den Crocs da auf dem Berg. Also eben, wie du sagst, das macht schon Sinn. Ich war jetzt auch in Armenien, aber da war ich halt alleine auf dem Berg. Also ich habe so eine Fucketlist mit so 100 Sachen, die ich machen will. Und da wollte ich auf den Berg hoch, war so komplett eingeschneit und das war dann auch in mir einfach zu risky. Dann bin ich wieder umgedreht, weil, also ich hatte auch nichts zum Schlafen dabei und ich hatte jetzt auch keine Lust, da drauf zu
Ja,
gehen. Aber da war es ja ein
dann ist
bisschen
das
wärmer
schon
bei
gut.
euch, ne? Also trotzdem sehr kalt, aber also Armenien hat es jetzt halt irgendwie oben minus 20 Grad gehabt. Das musste halt irgendwie auch nicht sein.
Ja, minus 20 Grad hatten wir nicht. Aber also auf dem Huayhua-Strecke, da ging es auch auf 5000 hoch und da war auch kalt. Da war auch Schnee.
Glaube
Aber
ich.
der Gletscher ist ja nochmal was anderes.
Ja. Ja, oder so Hängematten-Kooperation oder so. Irgendwie sowas.
Ja, meine Hängematte, ich hab so eine Decathlon-Hängematte und die habe ich jetzt schon lange und ich hoffe, die hält noch eine Weile. Weil ich hänge die ja immer ziemlich hoch. Ich feiere es irgendwie so hoch zu hängen in meiner Hängematte.
Ja.
Und ich verlasse mich da, also ich vertraue mein Leben dieser Hängematte an.
Geil. Weit hoch
Und
weg von den Schlangen.
ja, natürlich. Ne, Dan ist mal, hat so eine richtig teure Hängematte gekauft und also. Und die ist dann tatsächlich gerissen.
Aha.
Deswegen, ich vertraue da meiner guten alten 15 € Decathlon-Hängematte.
Stark,
Die
stark.
hat mich bisher noch nicht enttäuscht.
Er muss mir auch mal auf jeden Fall zulegen, jetzt so eine Hängematte irgendwie für den Sommer. Ich will auch so ein paar
Beste Idee.
Bikepacking-Touren machen und da wäre das natürlich auch ganz geil. Aber ich weiß nicht, ob ich da drin gut pennen kann. Aber muss mal ausprobieren.
Also, ich schlafe da wie ein Baby drin.
Gibt es da irgendeine bestimmte Position, in der man da besonders gut drin liegt?
Ich mache immer, Also wichtig ist, dass man die Hängematte nicht wie so eine Banane aufhängt.
Ja.
Das sehe ich hier in Südamerika oft. Also ist dann halt zum Chillen, das ist cool, aber wenn man darin schlafen will, finde ich es cool, wenn die wirklich sehr, sehr straff aufgehangen ist. Wenn auch wichtig ist, dass nicht zu so viel Platz zwischen dem Baum und dem Anfang der Hängematte ist, also dass die Bäume nicht so weit auseinander sind.
Ja.
Und dann lege ich mich da wirklich einfach gerade rein, packe mir irgendwie so einen Pullover unter den Hals, dass der mich so in beide Richtungen so ein bisschen stabilisiert. Wenn es kalt ist, mache ich die Hände so einfach auf die Brust und wenn es warm ist, mache ich so. Und dann, also ich schlafe wirklich mittlerweile sehr, sehr gut in der Hängematte. Habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt.
Geil. Ja, nee, ja, feier ich. Ja, das ist sehr geil. Ich ziehe mir auch so viel, so Fritz Meinecke und so, kennst du ja bestimmt so Videos, ja, der pennt ja da auch mal im Biwaksack und Hängematte und so. Ja, macht auf jeden Fall viel Lust auf Abenteuer, das Gespräch.
Ja, dann komm vorbei. Ich bin in Polynesien demnächst.
Ja, ich habe bis Oktober habe ich noch mache ich meinen Master gerade. Da bin ich so ein bisschen drin gefangen, auch sehr unleidenschaftlich. Also ich glaube, es war vielleicht auch eine gute Entscheidung von dir, es nicht zu tun. Also ich bin so jetzt ein bisschen Langzeitstudent. Ich weiß gar nicht, ich glaube, seit 7 Jahren hänge ich jetzt im Studium. Und ich wäre auf jeden Fall auch lieber reisen gewesen jetzt in der Zeit. Ich war natürlich auch so viel unterwegs. Aber ja, ab Oktober bin ich dann auch nochmal frei. Und dann ist auf jeden Fall auch das Ziel, nochmal loszugehen. Vielleicht können wir uns mal irgendwo unterwegs treffen.
Ja, safe, wenn sich die Wege kreuzen. Ich reise nicht so gerne alleine, deswegen bin ich immer happy über Gesellschaft.
Ja, kannst du mir mal den ultimativen Crashkurs in Trampen, Essensbesorgung und was weiß ich was alles geben. Nur Bootfahren, da bin ich glaube ich raus. Also ich pack's nicht so eine Atlantik- oder Pazifiküberquerung. Er war schon in Albanien so schlecht nach 2 Stunden Bootfahren. Ich glaube, da kriege ich massive Panik, wenn ich da so. Also vielleicht kannst du da ja auch nochmal, das ist ja auch echt was Krankes. Also einfach mit dem Boot, wie viele Leute wart ihr im Segelboot?
Wir waren vier, also quasi die beiden Captains und mein Homie und ich.
Ja, also vielleicht da nochmal so ein bisschen auch so emotional mitnehmen. Wie lange habt ihr da gebraucht? Wie war das da so nachts auf dem Boot zu hocken? Also stelle ich mir unfassbar episch vor, aber auch sehr angsteinflößend auf jeden Fall für mich.
Ja, die beiden Adjektive haben es schon sehr gut beschrieben. Und ich würde noch ein drittes hinzufügen, auch einfach sehr, sehr lang. So, so auch langweilig.
Ja.
So und alles drei irgendwie zusammen. Also das erste Mal sind wir ja von Gibraltar dann mit zwei Captains aus dem Ruhrgebiet sind wir nach auf die Kanaren getrennt. Also mit denen hat mitgesegelt. Und ehrlich gesagt, wir waren die ganze Zeit seekrank, waren nicht zu viel gebrauchen.
Scheiße. So richtig schön mit Kotzen
Und
oder wie kann man sich's vorstellen?
nee, wir haben uns halt immer so Pillen reingeworfen. Und
Ja.
deswegen mussten wir auf der Überfahrt tatsächlich nicht kotzen, aber es war halt immer, bei dir ist immer schlecht, das Boot schaukelt die ganze Zeit und du kannst nie irgendwas vorhinstellen. Wasser muss man sparen, deswegen mit Duschen ist eigentlich auch nicht.
Krass.
Und es war natürlich trotzdem wunderschön. Wir haben Delfine gesehen natürlich und so, wenn man so Nachtschicht hat. Dann nachts nur die Sterne oben und du im Cockpit
Krass.
und hörst irgendwie Musik und bist so in deiner kleinen Nussschale auf dem riesigen Ozean. Das ist natürlich unfassbar. Aber so richtig Spaß gemacht hat Segeln mir erst, als ich dann von den Kanaren mit einem anderen Boot auf die kapverdische Inselgruppe, darüber gesegelt bin. Beide Überfahrten haben so 6 Tage gedauert. Die auf die Kanaren war die erste in meinem Leben. Und hier war es auch wieder so, dass ich am Anfang sehr seekrank war und dann auch gut und gerne mal gekotzt habe. Aber dann am so dritten Tag ist unser Autopilot ausgefallen,
Ach du
so
Scheiße.
ganz plötzlich in der Nacht. Und der Captain stand halt, hatte gerade Nachtschicht. Und so, wir waren eine junge Truppe. Wir waren die beiden Jungs, denen das Boot gehört hat, waren jünger als wir. Die waren, glaube ich, 22 und 24.
Wie alt bist du?
Und ich bin 24. Ne, ich war damals 23 und da
Ja.
24, wenn
Ja.
ich jetzt nicht falsch liege. Und die haben das auch echt, echt, echt gut gemacht eigentlich. Nur da hatten wir halt den Fehler, dass wir keinen Bullenstand drin haben. Normalerweise hast du immer am Segel, wenn du quasi segelst, immer so eine Leine, die das auf der einen Seite so festmacht, dass das Segel nicht rüberschwingt. Und
Okay.
genau das hatten wir halt nicht. Und deswegen hat der Autopilot ausgefallen. Der Captain stand halt so ganz normal da oben draußen. Es war Sturm und eine Welle hat das Boot komplett rumgedreht. Dadurch war das Segel nicht mehr im Wind und ist von der einen Seite auf die andere rübergeschlagen. Das ist richtig doll. Und unten der Baum ist halt aus Metall, hat den Captain voll am Kopf erwischt.
Ach du
Und
Scheiße.
so wenn du nachts vom Boot fällst, dann also gibt es keine Chance mehr, dich wiederzufinden, vor allem nicht im Sturm. Die Wellen sind dann schon so 4, 5 Meter hoch und da findet man dich nicht wieder. Tagsüber hat man, glaube ich, wenn du gesehen wirst, irgendwie so eine 20-prozentige Überlebenschance. Und wenn nicht, dann, also wenn es halt dunkel ist und nachts dann nicht. Und wir dachten halt, er wäre runtergefallen, aber er wurde von der Reling aufgefangen.
Ach du
War irgendwie so ganz
Scheiße.
kurz bewusstlos und dann hat halt auch hier so einen richtig tiefen Cut, so einen richtig tiefen Cut. Und dann war erstmal die Kacke am Dampfen.
Boah, da gibt es ja auch dann kein Krankenhaus natürlich und nix.
Nee, wir waren halt mitten, also 3 Tage in alle Richtungen. Und keiner von uns war irgendwie Arzt oder so. Und der andere Captain hat dann das Steuer übernommen und wir haben ihn unter Deck versucht, irgendwie so zusammenzuflicken. Wir haben versucht, so die Wunde zu kleben. Aber wir waren halt auch absolut noch nicht seefest. Und da musst du dann auch währenddessen kotzen. Und wir haben es dann irgendwie hinbekommen, das so zu kleben. Und dann war aber halt immer noch die Frage, wenn ihr jetzt irgendwie innere Blutung oder so habt, dann können wir ihm nicht helfen. Oder
Ach du
sind wir
Scheiße.
am Arsch.
Ja.
Und das war dann zum Glück nicht so. Der Mann hat irgendwie den Kopf aus Eisen.
Digga.
Und ja. Genau, deswegen, ab dann hat es nämlich angefangen, Spaß zu machen. Also erstmal die Nacht hat mir dann voll Paranoia. Es war Sturm, alles war blöd. Und wir haben uns Sorgen um ihn gemacht. Aber dann mussten wir halt immer steuern. Davor ist der Autopilot, wir mussten dann nur die Segel setzen und so. Und der Autopilot hat den Kurs gehalten und ab dann mussten wir steuern. Und so ein Boot auf dem Atlantik zu steuern, das macht unfassbar viel Spaß.
Crazy.
Und das Steuern hilft auch gegen die Seekrankheit. Und wir haben dann immer Musik gehört, in den Sonnenuntergang reingesteuert. Ich hatte oft die Schicht von 4 Uhr
Krass.
morgens bis 8 Uhr morgens.
Ja.
Also ich bin dann immer in den Sonnenaufgang reingefahren. Das war unfassbar.
Heftig, das erleben ja
Und
safe auch nur die wenigsten Menschen so eine Chance. Ja, das ist krass.
ja, ich bin da sehr dankbar für, auch natürlich, dass die Jungs uns mitgenommen haben und so. Ist ja voll, also ist ja viel privater, in viel privaterem Raum kannst du ja jemanden nicht mitnehmen. Also das
Safe.
Boot war 10 Meter lang oder 10,5 Meter lang und wir waren
Ja,
zu viert und da ist nicht viel Platz für Privatsphäre. Und ja, zum Glück haben wir uns echt gut verstanden. Und dann, also die Überfahrt hat nochmal 6 Tage gedauert und dann von Kap Verden nach Martinique, also in die Karibik, waren 16 Tage.
krass.
Und dann am Ende ist auch wirklich so, dann hat man auch erstmal genug. So. Dann
Ist mal
konnte
wieder
man
froh,
sich
wenn
auch
man
wirklich mal
wieder so
wieder. Ja.
festes Land unter den Füßen hat.
Absolut, absolut.
Crazy. Ja, heftig. Also das wirklich, das könnte ich auf jeden Fall nicht mit Atlantik. Aber krasse Geschichten. Da wirst du dich auf jeden Fall dein ganzes Leben lang dran erinnern. Das ist halt schon geil. Da bin ich auf jeden Fall
Ja,
wieder
auf jeden Fall. Und Pazifik wird jetzt ja, glaube ich, fast nochmal doppelt so lang.
doppelt so lang. Krass.
Also, wenn ich die Zahlen jetzt richtig habe. Ich bin ja noch nie über den Pazifik geflogen.
Heftig, heftig. Und du hast vorher schon kurz erzählt, morgen kommen deine Eltern oder ne, heute noch.
Ja, Mann. Heute Abend kommen meine Eltern in Santa Marta an.
Crazy.
Und die sind jetzt gerade schon in Bogota.
Ja.
Und die kommen dann bald. Und ich freue mich wie Bolle, weil ich habe die halt richtig vermisst irgendwie. Ich war ja früher auch schon 2, 3 Mal auf Reisen. Auch längere Zeit. Aber da war es irgendwie so, ich hatte immer, wenn ich das. Ich hatte es im Kopf, wenn ich keine Lust mehr habe oder die zu sehr vermisse, gehe ich nach Hause. Und deswegen habe ich die nicht ganz so doll vermisst. Aber auf der Reise jetzt, wo ich wirklich vorhabe, irgendwie mehrere Jahre lang einmal komplett um die Welt zu gehen und zu wissen, dass ich die eigentlich nicht wiedersehen werde, bis ich zu Hause bin, ich habe wirklich, glaube ich, noch nie in meinem Leben meine Eltern so sehr vermisst. Und mein kleiner Bruder kommt auch, freue ich mich auch sehr.
Stark.
Und
Also die hast du jetzt die ganze
ja.
Zeit nicht gesehen.
Nee.
Krass.
Also seit September 23.
Und wie viel Zeit verbringt ihr jetzt zusammen?
Ja, wir haben 2 Wochen, dann müssen wir wieder nach Hause.
Okay. Ja, muss
Und
halt.
ich muss dann auch nach Panama.
Ja. Um das Boot dann zu bekommen.
Genau, also ich helfe denen halt durch den Panama-Kanal durch, von der Karibikseite auf die Pazifikseite. Wir bereiten das Boot vor, machen die Einkäufe und dann werden die Segel gesetzt, weil wir auch schon sehr spät in der Saison sind.
Okay.
Bald kommt wieder die Zyklonsaison und da will man dann nicht am Pazifik sein.
Krass. Ja, aber sehr schön. Aber ja, ist natürlich auch, wenn man so lange reisen, ist natürlich eine krasse Entscheidung, weil man natürlich Familie, Freunde und alles hinter sich lassen muss, ne?
Klar. Das gehört dazu, aber da kann man sich dann ja auch nicht drüber beschweren, weil man hat sich ja ausgesucht.
Ja, auf jeden Fall. Okay, und du hast es gerade schon gemeint, du willst auf jeden Fall mehrere Jahre noch unterwegs sein, oder habe ich das richtig rausgehört?
Genau, also die Idee ist ja, irgendwann wieder in Deutschland anzukommen. Eigentlich will ich auch kein Flugzeug benutzen. Und deswegen jetzt über den Pazifik, dann auf den polynesischen Inseln nochmal, also mindestens ein halbes Jahr bleiben, dann ist schon wieder das Jahr rum. Dann 2026 habe ich überlegt, nach Australien zu gehen und da zu arbeiten, weil ich halt damit Geld verdiene.
Ja.
Und es wäre cool, irgendwie dann in Asien, stelle ich mir vor, dann nochmal vielleicht den Reisestil so ein bisschen zu ändern. Irgendwie vielleicht mir ein Fahrrad zu holen und ein Fahrrad zu leasen oder irgendwie eine Esel oder ein Pferd oder so kaufen und mit dem. So irgendwie so, weißt du, weil irgendwie jetzt dieses ganze Hitchhiken habe ich jetzt auch irgendwie durchgespielt. Weißt du, also vielleicht jetzt auch.
Wird Zeit fürs
Man
nächste
wartet halt
Abenteuer.
immer, dann lernt man neue Leute kennen und unerwartete Sachen passieren. Aber es ist auch anstrengend. Und vielleicht suche ich mir da nochmal eine andere Herausforderung.
Stark.
Genau, und dann, ja, also dauert schon noch so seine 2, 3 Jahre, bis ich wieder in Deutschland bin.
Mega.
Wenn jetzt nicht irgendwas Unerwartetes passiert.
Ja, unfassbar geil. Also feier ich richtig. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, wie es weitergeht. Werde ich natürlich mal verlinken, dass alle reinfolgen können, um die Reise weiter zu verfolgen.
Vielen Dank.
Ja, weiß nicht, hast du noch ein Thema, was dir auf dem Herzen liegt, was du gerne teilen würdest?
Nee, ich finde, wir haben das hier gut gemacht.
Ja, finde ich auch. Also ich freue mich wirklich richtig krass, dass das geklappt hat. Sehr, sehr inspirierende Geschichte. Ja, eben, wie gesagt, ich bin seit Anfang an dabei und ich freue mich auf Oktober, wenn es bei mir nochmal richtig losgeht. Ich habe natürlich auch viel kleinere Reisen noch vor, aber mal wieder so richtig reisen, das ist halt dann doch nochmal so ein ganz anderer Lifestyle. Und ja, vielen, vielen Dank, dass du alles mit uns geteilt hast.
Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Sag Bescheid, wenn du irgendwie bei mir in der Nähe dich tummelst.
Ja, auf
Ich
jeden
hoffe
Fall.
mal.
Ey, ich hab auch so ein Gefühl, so Winter möchte eh nicht hier sein. Vielleicht sieht man sich dann mal irgendwo. Ich sehe ja immer, wo du bist.
Perfekt.
Alles klar, danke dir.